Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu den Flaschen mit Christoph Raffelt und Holger Klein, was ich bin. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Womit fangen wir bitte an zu trinken? Ich halte das alles nicht mehr aus.
Du hältst das nicht mehr aus? Wir haben ja drei Flaschen heute, die sind alle von einem Weingut, Clos-Basté. Mhm. Und wir trinken den weißen aus der 0,75er grünen Flasche.
Was war das denn? Warum? Naja.
Welcher heißt Pacharon du Vigby Sec.
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 Mal gucken, was da hier so... Genau, halbe Stunde so noch, dann ist Ausgangssperre, ne, Freunde?
Aber die sind ja jetzt schon am Gerät, also die müssen ja gar nicht mehr raus.
Ja, aber ich wollte nur sagen, falls ihr noch nach Hause müsst oder zum Späti ein Bier holen oder so, halbe Stunde noch, dann ist Ausgangssperre. Ob sich da irgendjemand dran hält, jetzt mal ernsthaft?
Also hier schon, ja, hier schon. Ja, also wir haben ja schon länger Ausgangssperre, schon seit drei Wochen jetzt, glaube ich. Ja.
Echt?
Und ich kriege das ja hier, da wo ich wohne, kriege ich das überhaupt nicht mit, weil hier geht es eh abends niemand mehr vor die Tür. Ja, okay, aber in Ottensen, wo eine Kollegin aus der Bürogemeinschaft also im Prinzip direkt auf die aufs Zentrum schaut von Ottensen, die meinte, es wäre total verwaist abends. Ja, tatsächlich.
Super.
Und die haben sich selber, die haben irgendwie so einen Schrebergarten, wo die irgendwie bis 8:55 gesessen hatten am Sonntag, glaube ich, und haben sich dann einzeln von da aus verdrückt, um nach Hause zu schleichen. Weil du ja auch nur einzeln unterwegs sein darfst. Ja.
Das ist echt, wenn es nicht so kalt wäre, würde ich mir nach der Sendung noch ein Bier am Späti holen gehen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich nicht rausgehe, weil so langsam finde ich das ein bisschen albern, was hier passiert. Naja.
Ja.
Wird schon helfen, ne?
Also. Wir trinken heute drei Weine aus dem Madiron und aus dem Pacharon de Vigby, was im Prinzip die gleiche Appellation wie Madiron ist, oder es liegt auf dem gleichen Gebiet, nur dass Madiron halt klassisch ausschließlich Rotwein hat und Pacharon de Vigby ausschließlich Weißwein. Und ich weiß nicht, wer schon mal von Madiron gehört hat.
Ich noch nie.
Noch nie, okay. Die beiden Appellationen liegen im Südwesten Frankreichs. Und wer mal das Ganze bei Maps in die Karte gibt, der findet im Prinzip so ein Dreieck Toulouse, Biarritz und Bayonne, also Toulouse im Landesinneren.
Ich habe mal jemanden kennengelernt, der kam aus Po, was da um die Ecke ist.
Ah, genau. Ja. Po gibt's, Lourdes, ne, der Wallfahrtsort. Dann Biarritz, Bayonne und ganz oben sozusagen ist eben Bordeaux und Libourne. Also das ist sozusagen dieses Dreieck. Unterhalb von Bordeaux fängt der sogenannte Südwesten Frankreichs an. Und damit bezeichnet man eben auch eine ganze Gruppe von Anbaugebieten. Ja? Also das bekannteste ist vielleicht Cahors, dann gibt es Gaillac, dann gibt es Bergerac, Montbazillac, Moravelle, Duras, Montmandet, Gascogne kennt man, Armagnac kennt man, das ist dann allerdings sozusagen parallel zum Stillwein, sind das ja die gespritteten Weine. Oder Weinbrände, besser gesagt. Genau, das sind so die bekanntesten. Jurançon kennt man noch vielleicht für weiße und trockene und süße Weißweine. Und so ein bisschen wie im Jurançon wird das eben hier im Pacharon du Vigby auch gemacht. Und Madiron ist aber tatsächlich der ältesten Anbaugebiete in Frankreich. Also schon lange vor der Römerzeit haben die da Wein gebaut, aber es ist vor allen Dingen bekannt geworden, so ab dem 11. Jahrhundert etwa. Da sind dann aus einem anderen Gebiet im Südwesten Mönche eben nach Madiron gegangen. Also es ist ein ganz kleiner Ort, der eben sozusagen den Namen auch für die ganze Appellation gibt, wie das so oft ist. Und die haben da eine Klause und eine Abtei errichtet, weil Madiron im Prinzip genau auf einem dieser damals ja extrem populären und heute eigentlich auch wieder extrem populären Pilgerwege Richtung Spanien lag. Ne? Also
Also hier Jakobs...
Jakobsweg, genau, genau. Also die kommen ja aus ganz verschiedenen Richtungen und die bündeln sich ja immer stärker, bis dann letztlich ja im Prinzip nur ein oder zwei übrig bleiben. Okay. Und das war schon sozusagen einer der Hauptstränge durch Frankreich, wo Madiron dran liegt. Und dann haben die da eben eine Abtei gebaut, dann haben die natürlich Wein angebaut. Die haben wahrscheinlich aus, die kamen wahrscheinlich aus Massillac, das ist halt so eine andere Ecke da in im Südwesten, und haben ihre... eine ihrer Rebsorten mitgebracht, Fersa Vadoux. Und dann gab es aber schon eine andere, die heißt Tanat. Und das ist eigentlich die Hauptrebsorte im Madiron.
Du sagst halt lauter Worte, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
Ja, witzig, ne? Ja, das ist eigentlich das total Spannende am Südwesten Frankreichs. Und da werden wir auch noch mal so, glaube ich, noch ein paar Mal wieder hinkommen, weil es da halt auch immer noch so wilde, so ein bisschen ungestüme, aber teilweise total schöne Rebsorten gibt. Tanat ist, glaube ich, eine der ungestümsten Rebsorten, die man sich so vorstellen kann, weil die halt einfach sehr viel Tannin hat und sehr viel Cyanidin und Resveratrol. Und das sind diese, ne, das sind so...
Ja, oder nie gehört. Ja, aber ja, mach mich weiter, gehört, mach mich fertig, ne? Ja.
Ja. Das sind, im Prinzip sind das so Polyphenolverbindungen. Also Wein besteht ja auch zu einem nicht unerheblichen, zu einer unerheblichen Menge aus Polyphenolen oder Phenolen, die eben Geschmack auch bringen, aber eben auch Farbe bringen zum Beispiel. Und Phenole oder Polyphenole sind Oxidationshemmer. Ne?
Mhm. Sowas wie also freie kommen, Radikale.
Ja, genau. Okay. freie Radikalhemmer sozusagen. Mhm. Und die haben entzündungshemmende Eigenschaften. Und eigentlich kommt man gerade durch diese Rebsorten und diese Weine eben dahin, dass es ja diverse Untersuchungen dazu gibt, dass sozusagen so ein Glas Rotwein am Abend eigentlich eher gesundheitsfördernd als gesundheitsschädlich ist. Das ja, gibt es ja immer wieder, solche Studien.
Studien.
Aber man muss halt sagen, tatsächlich, dass im Laufe der Jahrhunderte oder vielleicht des letzten Jahrtausends Wein und gerade Rotwein eben tatsächlich auch als sowas eingesetzt worden ist. Ne? Also zum Beispiel bei Blutarmut oder so hat man tatsächlich...
Hilft gut, ne? Das hilft sehr gut gegen Zittern.
Hm? Ja, hilft auch vor allem morgens, ja. Ja, aber tatsächlich hat man über Jahrhunderte hinweg Wein eben auch, also ich meine, man hat Wein ja sowieso auch nicht nur als Genussmittel, sondern eben auch als Lebensmittel eingesetzt und natürlich auch um sozusagen Wasser zu reinigen. Aber eben auch aus diesen Gründen, und deswegen ist es ein Grund dafür, dass Tanat eben dann auch so bekannt geworden ist vielleicht. Also es ist eigentlich, wenn man ihn sozusagen zu 100% einen reinsortigen Tanat trinkt, dann hat man einen extrem schwarzen, tanninreichen Wein im Glas, der als solcher eben damals auch sehr geschätzt wurde. Und die Briten, also die Engländer, die haben ja in der im Mittelalter dort so 100 Jahre etwa die Oberherrschaft gehabt, so von Bordeaux aus Richtung Südfrankreich. Die haben schiffsweise Weine aus dem Madiron nach England verfrachtet. Mhm. Und die Balten und die Russen fanden diese Weine auch total, total gut. Also
weiß man, warum die gut fanden? Oder ist das einfach auch nur mittelalterliches Marketing gewesen?
Ja, da war vielleicht auch ein bisschen Marketing dabei, aber ich glaube, die haben einfach diese schwereren, kräftigeren Weine schon auch gerne gemocht. Mhm. Ich glaube, es gab einfach auch nicht gar nicht so viele Ecken damals, die guten Wein hergestellt haben, und vielleicht waren einfach die Winzer da im Madiron einfach ein Stück weit voraus. Ja. Mhm. Damals ist auch schon viel aus Bordeaux verschifft worden. Aber tatsächlich gar nicht so viel Wein aus Bordeaux selber. Also weil Teile von Bordeaux, also dieses ganze Médoc zum Beispiel, also quasi dieses Stück ja zwischen Garonne und Meer, das war ja alles noch versumpft. Das haben irgendwann die Holländer erst trockengelegt, ne, weil die sowas können. Und damals gab es auch noch gar nicht diese Rebsorten. Ja? Also man hat ja noch in, also ich sag mal 1300 oder 1500 hat man noch gar keinen Cabernet gekannt und keinen Merlot gekannt. Und da hat man viel stärker eben tatsächlich mit diesen ganz alten Rebsorten gearbeitet, wie eben Fersa Vadoux oder Tanat. Und daraus hat man eben damals anscheinend schon guten Wein gemacht. Und dann kam das irgendwann, dass andere Weinbaugebiete in Frankreich auch gerne Tannat haben wollten. Die haben dann sozusagen die fertigen Weine auch so ein bisschen aus Maleron aufgekauft, um ihre eigenen helleren Weine so ein bisschen damit zu verschneiden.
Mhm. Damit die wertiger aussehen, oder?
Ja, genau. Also das haben zum Beispiel im Burgund haben das ganz viele mit Syrah von der Nordrhone gemacht. Ne? Syrah hat viel mehr Farbe, hat auch ein bisschen mehr, gerade am Anfang so ein bisschen mehr Substanz in Form von Gerbstoff und so. Damit hat man die Weine so ein bisschen aufgehübscht. Aber zum Beispiel auch, man hat total viel Wein aus Nordafrika gekauft eine Zeit lang, weil die da halt mehr Sonne hatten, mehr Power und mehr Farbe.
Ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die das heute nicht auch noch machen würden. So.
Viel schwieriger. Also in Italien gibt's häufiger nochmal solche Skandale.
Ja.
Tatsächlich. Aber in Frankreich habe ich das schon lange nicht mehr gehört. Okay. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt, würde ich sagen.
Die verstecken sich einfach nur besser.
Vielleicht. Aber ich glaube, die Kontrollen sind da schon auch recht scharf, ne? Genau, und dann Madiron hatte so eine Hochzeit, das war so diese Mittelalterzeit, eigentlich bis zur Reblauskatastrophe ging das ganz gut. Und das Problem bei der Reblaus war ja in den meisten Weinbaugebieten eigentlich, dass die verwüstet wurden durch diese Reblaus. Mhm. Interessanterweise und ungewöhnlicherweise ist die Reblaus im Madiron erst sehr spät angekommen. Und zwar erst zu einem Zeitpunkt, als man schon wusste, dass man dem Ganzen umgeht, indem man eben Unterlagsreben also amerikanische Unterlagsreben mit sozusagen mit den Edelreben verfropft, ne? Also das, was man heute also standardmäßig macht, ne? Man hat ja eine reblausresistente Unterlage und dann forscht man eben Tannat oder Cabernet oder so drauf, ne?
Braucht man das eigentlich noch oder hat man einfach nichts anderes mehr?
Nee, das braucht man noch. Es gibt also, ja noch wurzelechte Reben.
Das Mistvieh ist nicht ausgerottet.
Nee, das lebt fast überall. Das lebt halt nur nicht im Sand und eben eigentlich dann auch nur nicht auf Böden, die wirklich steinhart sind, also wo es kaum noch eine Humusschicht gibt, aber sobald es Humus gibt eigentlich, hast du auch die Reblaus.
Okay.
Die kommen, also die hast du ziemlich schnell, die lebt weiter.
Aber kann man die nicht ausrotten?
Nee.
Also ja, sein können, dass irgendwer mal geguckt hat, irgendwie was erfunden hat.
Also man müsste ja ganz Europa kaputt spritzen damit, ja. Entweder. Oder man müsste halt irgendwie... So. Ja. Oder man müsste halt irgendwie einen Parasiten finden oder so. Und dann hast du aber wahrscheinlich das nächste Problem. Genau, dann
hast du Parasiten, ne? Im Wein, ja.
Genau, den Teufel mit dem Belzebub ausgerottet sozusagen. Genau, also ganz kurz noch der Abriss. Also die hatten zwar dann schon das mit den Unterlagsrieben geschnallt, aber die Winzer dort hatten dann eigentlich den Fehler gemacht, dass sie nicht mehr Tannat und Fassavadou gepflanzt haben, sondern irgendwelches anderes Rebmaterial. Also die haben gar nicht so einen großen Wert auf ihre heimischen Rebsorten gelegt, sondern gedacht, wir nehmen jetzt mal was aus dem Languedoc und Roussillon, also eher so Sansot, Grenache, Syrah. Das hat aber überhaupt nicht gut funktioniert und dann war der Ruf irgendwann so ein bisschen dahin. Und dann haben die sich tatsächlich in den 50er, 60er Jahren in den einzelnen Ortschaften rund um Madiron irgendwie 20 Jahre lang gestritten, wer jetzt dazugehören darf, und haben sich dann sozusagen als Appellation, also als Qualitätsweinappellation, dann auch noch so rigide Gesetze gegeben, dass ich glaube Anfang der 70er Jahre nur noch 4 Winzer Madiron verkauft haben, weil die Weine durften nur 25 Hektoliter Ertrag haben.
Ja. Ja,
die mussten 33 Monate im Fass ausgebaut werden und sie mussten komplett aus Tannat bestehen. Und wer einmal einen jungen, reinsortigen Tannat getrunken hat, der weiß, dass das nicht funktioniert. Also dass das tatsächlich Sinn macht, die so lange im Fass auszubauen, weil die halt so ruppig sind am Anfang.
Mhm.
Es aber auf der anderen Seite überhaupt nicht mehr zeitgemäß war, solche Weine zu produzieren. Ne? Das hat sich ja auch, also Nebbiolo ist auch so eine Rebsorte, die total viel Tannin hat und wo man eben auch früher die 20 Jahre sozusagen ins Fass gelegt hat oder mit 10, ja, bevor man die überhaupt verkauft hat. Und so ähnlich ist das bei Tannat im Prinzip auch. Das heißt, ab den 70er Jahren haben die dann irgendwann angefangen, diese Rebsorte eben mit anderen Rebsorten auch zu mischen. Und den Rotwein, den wir gleich probieren, der ist halt auch, der besteht zwar immer noch zu 40% aus Tannat, aber eben auch noch aus zwei anderen Sorten.
Okay.
Und so ist es eigentlich.
Immer noch so brutal viel Tannin heute. Oder was?
Nee, der hat jetzt nicht so viel Tannin. Okay. Das ist schon sehr geglättet dann auch. Bin ich mal gespannt. Genau. Ne? Also die Winzer Madiron sind sozusagen auch die Erfinder der Mikrooxygenation. Das heißt sozusagen der so einer technischen Hilfe, mit der sie so ein bisschen Sauerstoff praktisch in den Wein einfließen lassen.
Extrakorporale, ja.
Also sozusagen wie so ein, wie das, was passiert, wenn man Wein im Fass ausbaut, ne? Dann kommt ja auch immer so ein bisschen Sauerstoff von außen und kommt in dieses Fass rein. Und sowas kann man natürlich auch ein bisschen nachbauen. Und das haben die da damals, ich glaube Ende der 70er oder so, erfunden. Genau. So, und jetzt kommen wir mal zum Weißwein. Mhm. Das ist dann sozusagen auf der gleichen, das hat nicht so viel Tradition wie der Rotwein. Ist aber, finde ich, eine sehr schöne Ergänzung eigentlich, weil dieser Wein eben auch aus den ausschließlich aus den Rebsorten besteht, die dort irgendwie schon seit Jahrhunderten heimisch sind.
Also alte Reben da, gleichsam.
Ja, alte Rebsorten auch alte tatsächlich, Rebsorten. Von denen du wahrscheinlich auch noch nicht gehört hast. Also die bekanntesten sind Petit Manseng und Gros Manseng. Die gibt's auch im Girançon.
Entschuldigung, aber heißen die Manseng oder heißen die Manseng und du warst nur zu faul, das auszusprechen?
Nee, eigentlich sprechen die das Manseng aus.
Alles klar, da okay. Unten. Ja. Die Freundin von mir ist ja in Marseille aufgewachsen, die hat auch gesagt, die sagen zu Brot, sagen die da unten Peng.
Ja, genau. Ja, genau, so ist das mit Manseng auch.
Okay,
ja,
alles klar. Ja.
Und dann Arufiak, hast du wahrscheinlich auch noch nicht von gehört. Corbu, Blanc, Petit Corbu. Und das Einzige, was du kennst, ist Sauvignon Blanc.
Ja, das
ist sozusagen, ne, das ist die Sorte, die so ein bisschen von Bordeaux aus eingesickert ist. Die darf aber nie mehr als 10%, zu 10% vorhanden sein. Also die darf sozusagen den Wein nicht verfälschen.
Okay.
Weil der Wein soll sozusagen ein traditioneller Wein aus diesem Anbaugebiet sein. Und das macht auch Sinn. Weil alles andere sonst einfach sozusagen die ganzen Traditionen aufhebt. Ne? Als Landwein kann man da ja eh anbauen, was man will, aber eben, also wenn man jetzt sagt, man hat hier den Wein aus einer jahrhundertealten Region, dann wollen wir da eben auch die Rebsorten dieser Region eben.
So, und genau. dass ich von diesen Sorten noch nie was gehört habe, dass ich von diesen Appellationen noch nie was gehört habe, ist das eher ein Hinweis darauf, dass ich noch nicht sonderlich viel rumgekommen bin, oder ist das so klein und exklusiv, dass das halt einfach nicht bei uns auf den Markt gespült wird?
Ja, letzteres eigentlich. Also exklusiv jetzt nicht, was den Preis angeht, aber also Madiron hat heute 1400 Hektar. Petit Corbu, wovon ich gerade gesprochen habe, was hier in diesem Weißwein auch mit drin ist, hat dort unten noch 66 Hektar. Und Petit Manseng, glaube ich, so um die 1000. Ja. Okay. Und ich meine, Riesling allein in Deutschland hat, keine Ahnung, 30.000 oder 28.000.
Das heißt, bis das Zeug von da unten hier mal durchdringt, ist es ausgetrunken. Ja,
ja, tatsächlich waren diese Weine hier nie besonders populär aus dem Südwesten. Die haben es tatsächlich nicht so richtig hierhin geschafft. Also was wir schon mal, als wir in Köln irgendwie im Marieneck waren, haben wir ein paar große Flaschen Cahors aufgemacht, also diesen Malbec aus dem Cahors. Das ist schon bekannter geworden. Da gibt's auch mittlerweile einiges Gutes hier auf dem Markt. Aber diese anderen Appellationen wie Gaillac oder Jurançon oder so, die kennt hier kaum jemand tatsächlich, weil das meiste schon tatsächlich in Frankreich getrunken wird und der Rest geht so ein bisschen immer noch nach England und auch ein bisschen in die USA, die kennen das schon eher, aber in Deutschland ist es nie populär geworden.
Ja.
Ja. Und wenn wir jetzt in den Weißwein reinriechen, dann merkst du halt auch, das ist ein anderer Typ Weißwein als bei uns, ne? Das ist tatsächlich ein sehr viel südlicherer Weißwein.
Ja, ich finde ihn vergleichsweise verhalten in der Nase. Also
ja, finde ich auch.
Ja. Ja. Also man riecht, dass er im Mund irgendwie Bums haben wird, aber...
Ja, genau. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Alkohol der hat. Ja, 14, ne? Ja, genau. Das ist schon, ne? Das ist schon Bums.
Ich habe tatsächlich es geschafft gestern Abend. Also ich lag im Bett und habe so das Licht ausgemacht und dachte... Was muss ich eigentlich mit den Weinen machen? Und dann habe ich nochmal schnell bei dir im Blog nachgeguckt. Dann bin ich nochmal aus dem Bett aufgestanden, in die Küche gegangen, habe die beiden Flaschen aufgerissen. Und man soll dann ja ein Schlückchen trinken. Davon habe ich dann jeweils einen Schluck genommen. Das fand ich äußerst unspektakulär, was ich da gestern. Allerdings auch in so einem kleinen, so einem Duralex-Gläschen hatte. Einfach nur so Schütt rein, Schütt weg. Habe ich gedacht, da bin ich ja mal gespannt, wie das morgen ist. Also weil so toll war das jetzt gestern nicht. Ist aber auch 24 Stunden her fast, ja.
Mhm. Und wenn du jetzt mal reinschmeckst,
okay,
finde ich, hat sich das schon deutlich geändert.
Oh ja.
Ne?
Ja. Och. Das. Mh. Mh.
Also der Chat sagt, es wäre gar nicht verhalten, das würde schon mit Frucht knallen. Ich muss ja gestehen, ich leide im Moment so ein bisschen an wahrscheinlich an Verhalten im Geruchsvermögen, weil ich irgendwie gerade mit der Birkenpolle kämpfe. Aber also das, was jetzt aufkam, finde ich definitiv auch. Da ist Birne drin, da ist Melone drin, da ist ich finde so
Sandsteinfliesen, ne? Nach Sommerregen im Chat.
Ja, sehr schön. Cool, das, ja. Das ist schön. Das trifft sehr gut. Ja. Ja. Da ist aber auch so das Honigbonbon mit drin, finde ich. Aber da sind halt auch Gewürze mit drin. Mhm. Und das ist also, und das kommt dann am Gaumen auch richtig schön, finde ich. Und was mir an dem Wein sehr gut gefällt, ist, dass er echt eine schöne Säure dabei hat. Ne? Der hat Wumms, der hat Körper, aber ich finde jetzt nicht, dass man 14% Alkohol schmeckt.
Gar nicht. Die riecht man
das eher, merkt man erst, wenn die Flasche leer ist.
Ja, die riecht man eher, als dass man sie schmeckt, würde ich sagen.
Also bei dir dann so um 21.25 Uhr.
Kurz nach Ausgangssperre ist die Flasche leer.
Ja.
Nein, ich habe mir vorgenommen, viel auszuspucken heute, weil ich habe diese Woche so abartig viel Arbeit, dass ich mir das nicht erlauben kann, mich volllaufen zu lassen. Andererseits, leck mich.
Ja. Aber genau, wer vergessen hat, das gestern aufzumachen, vielleicht einfach nochmal in den Dekanter schütten, einfach damit er ein bisschen mehr Luft kriegt. Aber was ich total schön finde, ist diese Mischung sozusagen aus so einer leicht melonigen, exotischen Frucht, aber wirklich viel Birne und Apfel und also reifer, wirklich reife, saftige Frucht.
Ja, aber ich finde am Gaumen auch so die Schale von einem grünen Apfel, sowas Bitteres auch noch. Mhm. So ein Druck, der nicht weggeht. Finde ich ganz geil.
Ja. Ja. Und dann kommt dieses Bittere, diese Würze, kommt da hinten um die Ecke. Und dann kleidet der Mund so schön aus. Mhm. Hat so einen ganz leichten Gerbstoff.
Ja, nicht nur das, der kleidet den ganzen Hals aus. Also er geht ja gar nicht weg.
Ja.
Ich finde, der schmeckt, als wäre es ein sehr alter Wein. So, ne, wie du beschrieben hast, ganz alte Reben, die da so rumstehen und eine ganz alte Sorte. Ich finde, irgendwie schmeckt das auch so.
Ja, das finde ich auch, das stimmt, das ist schön. Doch. Weißt du, das ist wie wenn man in so eine alte Birnensorte reinbeißt.
Ja.
Ja, oder alte Apfelsorte, da hat man auch das Gefühl, also das ist ja auch ein frischer Apfel oder eine frische Birne, aber es ist dann doch irgendwie sowas, so ein Gefühl von, da sind einfach andere Geschmacksnuancen drin, die man eben in so einer
modernen Hochleistungsapfel-Sorte oder so
nicht mehr drin hat. Ne?
Ja. Also, oh Mann, ich bin am Sabbern. Das ist ja furchtbar.
Ja, da ist halt auch so eine leichte Salzigkeit noch mit drin, die ja immer irgendwie dann auch dafür sorgt, dass du definitiv noch einen zweiten Schluck trinken willst. Ne?
Sehr geil.
Ja, also das finde ich auch.
Aber auch nirgendwohin einzuordnen, ne? Chat fragt, ist das ein Naturwein? Nee, ne?
Das ist ein biologisch erzeugter Wein. Der hat aber jetzt keine Naturwein. Der ist jetzt zurückhaltend, aber recht normal geschwefelt.
Aber so geschmacklich hat er tatsächlich ein bisschen was von Naturwein, so dieses. Weißt du, so, dieses andere irgendwie, das nicht so einzuordnen wie halt so ein Pinot Grigio. Ne?
Mhm. Nee, klar. Aber ich glaube, das liegt wirklich an den Sorten. Und das liegt
fehlt
wirklich,
die Stromlinie, ne? Sagen wir so.
Ja, also ich finde, bei Rotweinen kann man ja viel häufiger irgendwie davon sprechen, dass die so geerdeter, so ein bisschen bäuerlicher vielleicht wirken. Und zwar nicht im Negativen, sondern eigentlich so im positiven Sinne, so diese Erdung haben, ja. Wo man irgendwie viel mehr so das schmeckt, wo es herkommt. Und Weißweine sind tendenziell so ein bisschen glatter und sprechen so ein bisschen mehr vielleicht für die Traube. Ich meine, wenn man irgendwo im Burgund einsteigt oder so, dann auch nicht mehr. Aber ich finde, bei diesem Wein hat man eher so das Gefühl, ja, das ist einfach so, dass man kann das irgendwie anders verorten. Das ist so ein bestimmter Ort, ja, wo das herkommt.
Was ganz anderes mal. Also nagel mich nicht fest. Mhm. Ich habe ja immer noch, mein Geruchssinn ist ja immer noch nicht ganz wieder da und ich lerne noch so ein bisschen neu riechen. Aber ich finde, der riecht nach Keller.
Nach Keller?
Der riecht nach dem Keller, aus dem er kommt.
Okay. Das, da wäre ich jetzt
also nicht aufgekommen. Nicht so ein, nicht so der Keller, den wir so haben, ne? den nordwesteuropäischen Einfamilienhauskeller oder sowas, sondern tatsächlich dieser Geruch, wenn du in den Keller steigst, also in den Weinkeller steigst. Nicht so sehr nach Alkohol, aber so so Wein, ja genau, so ein Pilz, so eine feuchte, eine feuchte, angenehme Muffigkeit, sagen wir mal so.
Ja.
Ich finde, das kommt so von so hinten, kommt so, ja, dieser ja, Pilz, ja.
Ja,
so ein, dieses leicht dreckige, was Pilz hat. Was ein, ja. Das ist ja auch mal, das finde ich wirklich bemerkenswert jetzt.
Ne? Schön, ne?
Also.
Ja, also gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Das ist ein schöner Wein. Also ein sehr stimmiger Wein in sich. Also ich horche immer schon auf, wenn da 14% auf dem Etikett steht bei einem Weißwein. Ja. Das kann halt auch echt in die Hose gehen. Weil es dann auch irgendwann, also warm wird oder heiß sogar, ja. Und ne, und so eine komische Süße dazu kommt oder eine Bitterkeit, das hat er alles nicht. Und das ist echt, das muss man auch erstmal hinkriegen, finde ich. Echt schön. Ja. Und Potenzial, ich glaube, dass man den echt gut ein paar Jahre weglegen kann.
Würde ich jetzt auch vermuten, ja.
Ne? Wobei ich damit, also jetzt bei der, ich sag mal, bei der Rebsortenkombination keine Erfahrung habe, aber ich weiß es von, ich sag mal, eher reinsortigen Mansengs aus dem Girasson, die reifen extrem gut. Also auch die trockenen Weine. Die süßen ja sowieso. Aber eben auch die trockenen. Schon schön.
Ich überlege gerade, was man dazu essen könnte. Also Chat sagt Schafskäse, ja, ne? Irgendwas so Fettiges, Schweres, Intensives.
Genau. Ja. Also, was hatte ich denn empfohlen? Ich glaube, ich hatte auch so ein bisschen was in diese Mischung, Richtung empfohlen. Ja, Schafskäse hatte ich empfohlen. Genau, ich hatte diese Gnudis empfohlen, diese Ricotta-Mehlbällchen aus Italien, weißt du? Mhm. Wo man eben auch so ein bisschen Käse oder so rein basteln kann. Das passt auch gut.
Ja, apropos Essen fällt mir gerade so auf oder ein. Ich habe keinen Bock auf Fleisch mehr. Das ist sehr, sehr faszinierend. Also ich esse ja eigentlich für mein Leben gern Fleisch. Und ich habe ja irgendwie, hat meine Frau mich ja in Ramen rein agitiert, nicht? Und da ist so brutal Umami immer drin.
Ja.
Dass ich irgendwie überhaupt nicht so, also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon bei meinem Metzger vorbeigelaufen bin, einfach gedacht habe, ach nö.
Ja, wobei ja die Ramen Brühen ja auch normalerweise Fleischbrühen sind.
Ne? Ach stimmt, das sind Fleischbrühen. Ne? Ja, vielleicht habe ich deswegen kein...
Das kann sein.
Ich bin selbst ausgehebelt.
Das ist halt ausgekochtes Fleisch normalerweise, ja, und Knochen und so weiter. Ne? Da ist richtig viel eigentlich Tier drin.
Ja, okay, dann ist es, ja. Dann dachte ich, ich hätte jetzt irgendwie was, also karma-technisch hier, aber nein.
Ich meine, man kann das auch anders hinbekommen, aber es schmeckt schon auch anders. Also wenn man das jetzt nur mit sozusagen mit Gemüse-Umami macht, also jetzt mit Pilzen und Tomatenpaste oder so, ne, das kann man ja auch hinkriegen, aber es schmeckt halt schon anders als jetzt so eine klassische Ramenbrühe.
Ja. Ja. Naja, dann nicht.
Ja, es gibt verschiedene Beilagen aus dem Chat. Pyrenäenkäse, Tom de Savoie und so weiter. Ja, ja, ich glaube, dass man insgesamt kann ich mir das gut vorstellen, auch zu so ein bisschen cremigeren Soßen mit Fisch oder Geflügel, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Also weil der hat ja auch die, der schiebt schon an, der hat schon Kraft, also der kann auch durchaus mit etwas exaltierteren Aromen irgendwie umgehen. Ne?
Mhm.
Ja. Ja, das ist also die trockenere Variante, die Sec-Variante vom Pacheron de Vigby.
Was wäre dann die nächste,
der rote wäre jetzt
feuchtere Variante, ne? Meine ich. Also wenn du sagst, das ist die trockene Variante.
Genau, das ist die süße, die wir dann in der 0,5er Flasche haben nachher. Genau. Aber machen wir ruhig erstmal mit dem roten weiter. Das ist sozusagen dann der. Das ist schon ein recht typischer Madiron. Also wie gesagt, Madiron war so ein bisschen in den 70er Jahren mehr oder weniger durch. Da gab es dann noch 4-5 Winzer, die das gemacht haben. Die anderen haben eher so Vin de Pays gemacht, ja, also Landwein, und sich eben nicht an die Richtlinien gehalten. Und dann ist das eigentlich im Prinzip das wieder ist so ein aber bisschen...
Auch, Entschuldigung, eine krasse ja. Farbe, meine Güte. Mhm. Ja. Ja, kein Wunder, dass sie den zum Punchen genommen haben.
Ja. Da kam dann so Ende der 70er Jahre kam ein Winzer auf den Plan, der hieß oder heißt Alain Brumont. Der hat dann das Weingut seiner Familie namens Château Montus übernommen oder Montus. Mhm. Und der wiederum war so ein Verfechter eines sehr krassen Tannat. Der hat am Anfang, so in den 80er Jahren, dann tatsächlich diesen Madiron mit quasi 90-100% Tannat erzeugt, also zumindest seinen Vin de Garde, also seinen Topwein, und hat den dann auch wirklich so elendlange in den Fässern liegen lassen, hat den dann verkauft und dann musste man den selber auch nochmal 15 Jahre in den Keller legen. Ja. Also ja, also ich meine, man muss ja eigentlich muss man ja
die Katze im Sack, ne?
Schon, ja. Allerdings war das ja in dieser ganzen Ecke eigentlich auch bis vor wenigen Jahren üblich. Also man hat ja Bordeaux auch gekauft und dann erstmal 10 Jahre in den Keller gelegt. Mhm. Ne? Also auch Bordeaux. Also ich meine, ein klassischer Cabernet Sauvignon hat eigentlich auch so viel Gerbstoff, ja, dass man, also wirklich, wenn der klassisch ausgebaut ist, dass man den ja kaum am Anfang kaum trinken kann. Ne? Die haben sehr, sehr viele Kerne, diese Rebsorten auch. Ne? Also das steckt nicht nur in den Traubenhäuten, sondern die haben ganz viel Kerne im Fruchtfleisch und die bringen halt richtig viel Tannin in den Wein. Und ein klassischer Bordeaux, den musst du eigentlich 10, 15 Jahre in den Keller legen. Und das hat man eben in den letzten 2 Jahrzehnten eigentlich erst durch veränderte Vinifikationsmethoden eigentlich so ein bisschen gebändigt. Ne?
Ja, also da fällt mir ein, dass dieser Sechser, diese Sechserkiste Bordeaux, die liegt jetzt seit 15 Jahren im Keller. Mit, ja, ja. 2006er.
Ja. Ist das, ja. Das war, ja, genau. Ja. Ja, und tatsächlich bei 2006, Ponte Cane, bin ich mir nicht sicher, ob der Wein überhaupt irgendwann nochmal was wird. Also ich bin mir echt nicht sicher. Das ist ein ganz komischer Jahrgang geworden.
Alter! Der war ja teuer, den hast du mir damals aufgequatscht.
Ja, ich weiß. Ja, ja, aber ich habe davon ja auch noch ein paar Flaschen und ja, ich bin mir trotzdem nicht sicher,
okay, ob dann man den
nicht verkaufen sollte.
Dann verhökere ich den in original verpackt im 6er Holzkarton für, weiß ich nicht was. Ja,
genau. Das würde ich im Zweifelsfall machen und mir davon was anderes kaufen.
Also Anstandspreis ist wenigstens
schwierig. Ja,
das müssen wir mal zum Nachvollziehen machen, weil das könnte ich mir vorstellen, dass es auch fürs Publikum ganz interessant ist. Mhm. Zu gucken, wie verkauft man eigentlich so, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich diesen Wein loswerden will? Das ist ja wahrscheinlich ist es ein bisschen schwachsinnig, wenn ich hier im Podcast sage, so ich habe einen Sechser im Original Holzkarton noch nie aufgemacht, Ponte Cane 2006. Mhm. Also wird sie jetzt kaum...
Du hast schon ein Angebot gerade.
Ich habe jetzt gerade in der Chat gesagt, ich kaufe den Ponte Cane. Ja, toll, Leute.
Ja, siehst du? Zack.
Was soll denn das hier?
Ja,
dann ist halt die Frage, kriege ich dafür den Original, kriege ich dafür wenigstens meinen Einstandspreis? Kann ich dafür das Doppelte verlangen? Kann ich, weißt du?
Als ich
den mal im Laden gesehen habe, hat der das Doppelte gekostet schon. Und das war, das ist auch schon, keine Ahnung. Das war in der Wein- und Glaskompanie, als du mal hier warst. Da habe ich dann noch in Kreuzberg gewohnt? Nee. Oder?
Nee, da hast du eben hier im Corbusier-Haus gewohnt.
Stimmt. Das muss also, boah.
Ja, das ist jetzt,
lange her. 2004, 2005.
Als ich gerade den WSET in Berlin, den dritten gemacht habe und danach nach Brüssel geflogen bin und an dem Morgen dann in Fukushima das Atomkraftwerk explodiert ist. Dann kann ich
keinen Sechser Ponte Cane haben, weil das war nicht, also 2006 habe ich da nicht mehr gewohnt. Ich habe 2006 bin ich,
2006 bei den Weinen bin ich mir sicher, gewohnt. Dann war es vielleicht schon Kreuzberg. Hm. Stimmt, es war Kreuzberg.
Ja, ja. Genau, wo du das Flugzeug verpasst hast. Ne?
Das war Kreuzberg, ja, genau. Stimmt. Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja. So klassischer, oldschool, irgendwie oldschool, aber irgendwie auch nicht. Also ich sag mal gebändigter Madiron. Achso, ich war noch bei Alain Brumont, genau, weil der hat nämlich sozusagen mit diesem Château Montu, der hatte ja sozusagen diese Region Madiron wieder auf die Karte gebracht, ja, weil der hat wirklich, also der macht wirklich gute Weine und er hat es auch gut verkauft, also er hat einfach diese ganze Appellation irgendwie gut verkauft und der hat die wieder so ein bisschen nach vorne gebracht dann mit seinen Weinen, der macht auch mehrere Weine, der macht jetzt nicht nur diesen Wein, den man erstmal 20 Jahre in den Keller legen muss und er hat den, irgendwann hat er dann auch eingesehen, dass man noch ein bisschen anders damit arbeiten muss, also dass man ihn vielleicht nur 15 Jahre in den Keller legen muss, also er hat so ein bisschen geglättet das Ganze, ja, also die Spitzen geschnitten.
Aber was macht er im Keller, das dazu führt, dass ich ihn hinterher nicht so lange liegen lassen muss?
Ja, das ist, also das hat schon ein bisschen was mit der Lese zu tun, das hat ein bisschen was mit der Vergärung zu tun. Wie vergäre ich solche Trauben, ja? Ziehe ich schon mal ein bisschen Saft ab zum Beispiel, wie oft stoße ich den Tresterhut um, pumpe ich den Wein über den Tresterhut, wie lange vergäre ich warm oder kühler, da gibt's viele Stellschrauben schon bei der Vergärung und dann gibt's halt auch die Frage, lege ich das jetzt ins kleinere Holzfass oder lasse ich das im großen alten Holzfass, Das sind sozusagen, also die, ich sag mal, die Modernisten, die vergären die Weine so, dass man sozusagen beim Vergären schon so ein bisschen das Tannin abschleift und die legen den Wein dann ins Barrique, damit der so ein bisschen da eine andere Struktur bekommt.
Ja. Und wissen die, was sie tun oder ist das ein Trial and Error?
Nö, das weiß man schon heutzutage so, ne? Das weiß man schon. Ja. Ja. Also, das ist so, das hat sich so in den 70er Jahren, eigentlich 70er, 80er Jahren dann so rauskristallisiert. Das war in vielen Anbaugebieten so. Also diese Weine, die längere Zeit brauchen, die so 10, 20 Jahre unnahbar sind, das sind halt diese klassischen Bordeaux, hier im Montiron noch stärker, aber letztlich früher auch Weine aus der Toskana oder eben auch Barolo aus dem Piemont, der hatte eben auch diesen Ruf, dass die extrem lange brauchen. Da gab es dann irgendwann so eine Gruppe von Modernisten, die haben das Ganze dann irgendwie verändert. Hm. Ne? Ja, ja. Genau. Und die Traditionalisten, die sagen dann, die Sachen sind irgendwie zu konzentriert und zu weich gespült. Ne? Aber das kann man jetzt von dem hier eigentlich auch nicht sagen, finde ich. Also der ist jetzt eine Mischung aus eben Tanat und Cabernet Franc.
Der tut mir in der Nase schon weh. Der hat in der Nase schon Pelz, finde ich. Mhm. Oder?
Ja, genau. Hat er schon. Aber also das ist nichts. Also die Winzer, also Philipp Mühr, die haben wir eben auch wirklich noch so einen ganz klassischen Madiron. Da steht dann auch nur, glaube ich, Clobasté drauf. Das ist quasi 100% Tanat. Dagegen ist das hier überhaupt nichts. Ja? Also der hat wirklich richtig Pelz. Ja? Der ist, der hat so viel Gerbstoff, dass man ihn wirklich erstmal lange weglegen muss. Aber der hier hat immer noch genug davon für dich auf jeden Fall.
Okay, ja? Ich gucke.
Ja, mach mal.
Heiliger Strohsack. Oh. Oh. Nee, oh. Ja. Das ist ja Gänsehautwein. Super. Aber in der Nase, also abgesehen davon, dass ich den Pelz in der Nase schon wahrnehme, der hat eine tolle Nase.
Ist halt, das ist halt kein Wein, den man ohne Essen trinkt eigentlich, ne?
Ja.
Nachvollziehbarerweise.
Ja.
Das ist einfach ein Essensbegleiter und der braucht dann eben auch quasi einen Gegenspieler, der es mit dem aufnimmt, ne? Also da muss dann auch beim Essen einfach was Fleischiges mit dabei sein. Ich meine, das ist ja auch ein fleischiger Wein, finde ich. Und braucht er schon. Also kann auch wild mit dabei sein, ne? So, so ein paar wildere Noten.
Ja, das wäre gar nicht verkehrt, ne? Also so, um wild aufzuknacken damit, das ist, ja.
Ja.
Stimmt.
Ich hatte das im in der
Vorbereitung. Also wenn man ihn direkt, so mittig über die Zunge nach hinten gleiten lässt, dann geht's gerade so.
Ja. Also du kannst halt auch, was auch gut funktioniert, also Käse und Rotwein ist ja eher schwierig, tendenziell, also so eher so ein Camembert oder so, ein Camembert, also einen jüngeren Weichkäse, das geht schon, ist aber keine ideale Kombination. Ich finde Chorizo geht ganz gut, also ein bisschen scharfe Wurst. Mhm. Und ich hatte halt noch so ein bisschen Tandoori-Küche empfohlen, also auch eben eine Gewürzküche mit einer leichten Schärfe, nicht zu viel, aber eben mit einer leichten Schärfe, das geht auch ganz gut. Mhm. Finde ich. Aber letztlich geht eben auch wild tatsächlich sehr schön oder eben alles, was irgendwie so ein bisschen kurz gebraten ist, ne? Also Maillard-Reaktion mitgemacht hat, ne? Also ich find's ein sehr schönen Wein schon, weil er, also es ist immer noch ein wilder Wein, der aber eben schon so ein bisschen gebändigt ist, ne? Also er hat für Madiron hat er schon vergleichsweise rundes Tannin.
Was? Okay. Okay. Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Aber was sind das für Menschen, die sowas mögen?
Nö, ich mag das schon trinken.
Echt?
Also, ja, absolut.
Ich würde den stehen lassen. Der ist mir zu heftig.
Ja, nee, mir nicht. Also ich trinke das gerne, aber wie gesagt, das ist für mich ein reiner Essensbegleiter. Mhm. Ja, das ist kein Wein, den ich mir jetzt aufmachen würde und den abends irgendwie am nicht vorhandenen Kamin trinken würde. Ne? Da würde ich mir was anderes aussuchen.
Was ganz Schönes ist, ich werde den nicht leer trinken, sondern der wird halt die ganze Zeit im Kühlschrank stehen und ich werde immer mal wieder einen Schluck probieren und gucken, was passiert. Das könnte dann nochmal interessant werden dabei. Wobei man den wahrscheinlich sogar draußen stehen lassen kann, ne?
Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Aus dem Chat kommt, den Pelz mag ich, aber die Frucht nicht so und beginnt mit der Veilchennase. Also das würde mein Vater zum Beispiel auch sagen. Mein Vater hasst Veilchennasen und alles, was irgendwie mit Lakritz und Süßholz zu tun hat.
Nee, das finde ich, also das riechen das, tue ich das sehr gerne.
Ich wiederum mag das, aber kann ich also kenne ich sozusagen, das Problem.
Ja, riechen tue ich das gerne, so Süßholz, Lakritz und sowas, aber schmecken finde ich unangenehm.
Ja. Und ich finde, dass, die Nase was ich schön finde, ist, dass er trotz dieses Pelzes auch nicht zu konzentriert wirkt. Ja? Also das wirkt, ne? Das mag ich eigentlich sehr gerne. Er hat übrigens weniger Alkohol als der Weiße, witzigerweise. Tannat ist gar nicht so eine alkoholstarke Sorte. Das ist einfach vorne eine farb- und gerbstoffstarke Sorte. Mhm. Und Cabernet Franc ist auch nicht so alkoholstark. Ich muss
sagen, die Nase gefällt mir sogar ausgesprochen gut. Mhm.
Ja, die hat auch sowas sehr Traditionelles, ne? Das ist eben auch so erdig. Mhm. Unterholz, Erde. Klar, da kommen diese Veilchennoten dazu, dann kommt so eine dunkle Brombeerfrucht dazu.
Ich finde die Veilchen überhaupt nicht so im Vordergrund. Also weil das, was Vienna da in den Chat geschrieben hat, das liest sich, als wäre das sofort Veilchentrompete. Aber Veilchentrompete, ich habe ein schönes neues Instrument erfunden. Und auch da wieder so ein bisschen Schmutz.
Mhm. Mhm. Ja, genau. So dieses Feuchte, so ein bisschen Kellerfeucht, so ein bisschen feuchter Waldboden mit drin, ja, so mit so ein bisschen Pilz und Laub und sowas. Und das finde ich schon schön. Das hat einfach so was kernig Geerdetes. Ja. Ja, also es ist ein sehr, also ich, das ist schon, ich finde es schon fast zu rund, aber du lachst, ja. Aber ich finde, es ist ein sehr typischer Südwestwein sozusagen, südwestfranzösischer Wein, weil die eigentlich fast alle Rotweine, die ich von da kenne, die haben eben dieses Geerdete, diese Mischung aus diesem leicht feuchten Waldboden mit allem, was so irgendwie dazugehört, plus dunkler Frucht eben. Und es gibt andere Rebsorten, die haben eben viel weniger viel weniger von dem Tamin. Die sind viel runder. Damit, das machen wir auch noch mal in einer der nächsten Sendungen.
Oh, ja.
Also wenn man mal ne, so ein bisschen mal weg aus dem Cahors, die sind tendenziell auch sehr tintig. Die haben auch recht viel Frucht, aber die sind zumindest die moderneren sind eben deutlich runder und sehr saftige Weine eigentlich. Und das hat er jetzt nicht, aber ich finde es schön. Gefällt mir. Ja, ist schon witzig. Ist so eine, ich glaube, es ist insgesamt so eine für uns total versteckte Ecke, ja. Also ich meine, das geht ja alles Richtung Pyrenäen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch nichts, wo Deutsche in größerer Anzahl Urlaub machen, ja. Also die fahren halt alle irgendwie Richtung sozusagen Montpellier ans Mittelmeer. Ja. Aber ich glaube, dass sich kaum jemand so Richtung Biarritz und Bayonne verirrt, ja.
Weiß ich gar nicht, Biarritz ja schon, oder? Also zumindest so in meinem erweiterten Bekanntenkreis ist Biarritz durchaus ein Ziel.
Ja,
sozusagen eine Destination.
Eine Destination, ja. Okay. Also von da aus hat man es ja dann tatsächlich auch nicht mehr weit bis San Sebastian und Bilbao auf der anderen Seite in Spanien. Aber ich kenne nicht viele, die da in die Ecke fahren. Ne?
Ja, wenn ich könnte, würde ich, aber kann ich.
Ja. Ich würd auch gerne da mal wieder runterfahren. Das ist schon schön, weil es halt auch tatsächlich, also es ist so ein bisschen auch das Spiegelbild dieser Weine. Also die Landschaft ist halt auch immer noch, also jetzt nicht Biarritz natürlich, aber im Landesinneren einfach recht urwüchsig noch, finde ich. Ja.
Oh. Also. Also so im Mund so umspülen, so was man so, also das geht gar nicht.
Okay. Dann lösen wir dich mal und trinken mal ein Glas Wasser und dann.
So krass habe ich das lange nicht mehr gehabt. Wow.
Ja.
Ja, mach ich einen guten Schmaus dann.
Also einmal mit Wasser durchspülen, weil der Rote verträgt sich jetzt mit dem Süßwein natürlich gar nicht.
Eieiei. Einmal Knabberzeug, ja?
Mhm. Einmal knabbern.
Ja, schön. Ich habe ein Schüttelbrot in der Küche liegen, aber das ist vielleicht nicht unbedingt sendungskompatibel. So.
Ja.
Süßwein.
Genau, wir kommen zum Süßwein.
Warum werden die eigentlich immer nur in so halben Flaschen gemacht? Oder in so, ne, ist ja nicht mal, also ein halber Liter, ne?
Ja. Ja, genau. Also es wird meistens, also ich aus Frankreich kenne ich es eigentlich, dass sie in normaler 0,75er und dann in halben Flaschen abgefüllt werden. Ja, ich meine, weil man Süßwein ja nicht in der, also so wegtrinkt wie einen normalen Weißwein.
Och.
Und dann bieten, ja, okay, die meisten tun das nicht. Die meisten machen das nicht, sondern die nehmen, die nippen halt, genau abgespreiztem kleinen Finger und nippen halt so ein bisschen zum Dessert. Ja. Also es ist, im Allgemeinen würde ich sagen, sind die französischen oder insgesamt Süßweine jetzt nicht so die man so wegschlürft und deswegen kaufen viele die auch tatsächlich in halben Flaschen. Also gerade auch
gespannt.
Was
so Tarn
oder so
angeht. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben französischen Süßwein getrunken.
Ja.
Italienisch halt sehr viel.
Mhm.
Dann so Trockenbeeren auslesen aus Deutschland und so auch, aber Frankreich kann ich mich dran erinnern.
Ja, im Prinzip
Salz ist nicht wirklich, ne? Ist nicht wirklich ein Süßer.
Ja, ist ein aufgeschütteter Süßer, ne?
Okay.
Also im Prinzip gibt's, also grob gesagt würde ich jetzt mal gerade sagen, drei klassische Varianten. Die eine ist die, zum Beispiel wie Rivesalt, also ein Vin doux naturel, heißt das ja. Also ein Wein, der während der Vergärung irgendwann, also wo die Vergärung irgendwann gestoppt wurde durch die Hinzugabe von Alkohol, sodass die Bakterien dann sozusagen, die Hefen abgetötet wurden durch den Alkohol und man dann eben einen aufgespritteten Süßwein hat. Dann gibt es die Variante, dass man Beeren auf klassischerweise auf Strohmatten trocknet.
Mhm.
Und die dadurch ihre Flüssigkeit verlieren, ne? Und man eben dann diese konzentrierten Beeren dann presst und dadurch einen Süßwein erhält, den man eben nicht durchgären lässt. Und dann gibt es die Variante, die wir jetzt hier haben, und die erstreckt sich also gerade in diesem Gebiet bis nach Bordeaux. Da heißen die ja dann klassischerweise Sauternes. Also ja. Sauternes gehören ja mit zu den ganz großen Süßweinen der Welt, ich mein, sozusagen. Also, ne?
Sauternes muss Sauternes, ich irgendwann mal ja, getrunken haben. Das kann schon, eigentlich nicht sein. Das,
ja, ja. Ja, und das sind eigentlich diese Weine aus edelfaulen Beeren, wie man das hier in Deutschland bei der Beerenauslese eigentlich auch macht, dass man die eben dort hat, wo man recht viel Nebel hat, ja, also wo man Feuchtigkeit in der Luft hat, wo sich dann irgendwann Botrytis, also eine besondere Art von Schimmelpilz, auf die Trauben setzt, die diese Botrytis perforiert die Traubenhaut, sodass Wasser austritt und die Beeren einschrumpfen, und dann werden die halt irgendwann gelesen und gepresst, und man hat dann bei diesen botrytischen Weinen dann eben auch immer so einen leichten Pilzgeschmack auch mit dabei. Also die meisten würden sagen, das ist jetzt nicht eine Botrytis, weil man nicht weiß, wie Botrytis riecht, ja, sondern eher so ein Champignon-Aroma auch so ein bisschen mit dabei hat, ne? Ja.
Ich finde, er riecht im ersten Moment, wenn er ganz frisch im Glas ist, riecht der Süße auch wieder so nach diesem Keller.
Ja, das ist auch so ein bisschen im klassischen Weinkeller ist ja auch Pilz mit drin. Ja, genau. Also da hat man ja auch diesen.
Und noch irgendwie was? Chat sagt Muffia Klebstoff. Ja,
nee, ja, ein bisschen, aber.
Klebstoff ist so.
Ja, es ist schon ganz leicht auch mit dabei, ne? Das ist, was auch typisch ist. Also es ist typisch für diese Weine.
Ich finde nicht, das ist nicht Klebstoff, sondern das ist was man auf der Kirmes riecht. An diesen Zuckerwatte gebrannte Mandeln, Apfelbuden. Das ist nicht Klebstoff, das ist irgendwie.
Ich finde es hier auch nicht ausgeprägt, auf jeden Fall.
Ja, was ist denn das?
Ja, ich finde es auch. Ich finde es sehr sexy, aber ich finde es auch gar nicht so üppig in der Nase. Nee, aber das gar nicht. Kann auch an meiner Nase wieder liegen.
Nee, finde ich aber auch. So üppig aber ist er überhaupt nicht. Also
ich finde es recht exotisch. Also da sind echt auch schöne, so exotische Noten mit drin. So ein bisschen.
Ich finde auch ein bisschen kräutrig, so ein bisschen so ein Anis.
Finde ich auch, ja. Anis finde ich auch gut.
Das ist wirklich das Ding, das riecht wirklich wie der Zuckerwattestand auf dem Weihnachtsmarkt. Nicht auf der Kirmes, sondern auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja, vielleicht hat er tatsächlich so ein bisschen was von diesem gebrannte Mandel-Karamell-Aroma mit drin, aber nicht im Vordergrund, sondern eher so ein bisschen mitschwingend. Ne?
Ja, ich meine, das, was wie Klebstoff riechen könnte, das meine ich, das riecht das
verbrannter Zucker. Das ist auch eine recht prägnante Fruchtnote mit drin, die ich noch nicht so ganz nicht definieren kann.
Papaya? Nee. Getrocknete Papaya? Kandierte Papaya?
Ja, sowas in der Richtung. Ja, Papaya ist, glaube ich, ganz gut.
Meine Nase funktioniert wieder ganz gut, habe ich das Gefühl. Ja, und dadurch, dass ich hier nicht rauskomme, habe ich auch nicht so viel Erkältung. Und das ist eigentlich total super. Ich war, abgesehen von Covid-19, noch nie so gesund, so lange. Auch interessant.
So, gucken wir mal. Da ist ein leichter Hauch noch von Tee mit dabei. Das ist sehr schön auch, finde ich. Weil es ist, damit es wird gar nicht so süß, finde ich.
Genau.
Ne?
Doch,
es hat eine sehr schöne Balance.
Im zweiten Anlauf wird es süß. Also wenn er weg ist.
Süß. Ja. Aber also, es hat eine gute Säure.
Super.
Und es hat eine schöne, so eine feine Würze am Gaumen, finde ich.
Und die verschwindet dann, und dann hast du erstmal noch so ein Melange.
Ja, mit ein bisschen Vanille drauf.
Ja, das versöhnt mich jetzt wieder. Der Chat fragt, wie viel Gramm Zucker der hat.
Ja, da bin ich tatsächlich überfragt, aber ich denke mal so um die 100. Glaube ich schon. 80 bis 100. Also
das ist nicht Papaya, das ist eine kandierte Ananas.
Ja, Ananas finde ich auf jeden Fall auch mit drin, ja. So, ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das rausfinden kann, aber wie viel Zucker und Säure der hat. Aber er hat, ich finde, es ist ein sehr schön ausgewogener Wein. Also, kriegt man, glaube ich, nicht raus jetzt, wenn ich jetzt hier längere Zeit rumchatte.
Wirklich schön, ja. Gefällt mir.
Ja.
Jetzt habe ich mir ja vorgenommen, nichts mehr zu bestellen.
Ja, ich auch.
Der ist auch nicht billig, sehe ich gerade. So ein 20er, die Flasche.
Das ist schon ordentlich. Aber man muss halt ja immer im Hinterkopf behalten, dass ich kann mal ein Foto davon schicken, aber wenn du in einen Weinberg gehst, an denen botrytisiert Trauben hängen,
ja,
und dann siehst, was man aus diesem Weinberg noch rausholt,
ja,
dann sind das wirklich nur kleine Kisten. Ja?
Mhm.
Das heißt, die Erträge sind wirklich sehr, sehr gering. Und entsprechend muss man einfach für die Flaschen dann auch Geld nehmen.
Ja, es ist auch, es ist völlig in Ordnung.
Ja.
Aber
ja,
es ist halt so dieses, du hast halt nur einen halben Liter, ne?
Ja.
Und
ja, ja,
wir sind ja Deutsche.
Mhm.
Und also für 20er, da muss aber wenigstens anderthalb Liter drin sein, nicht?
Nö, aber das sind halt diese Sachen, also ich meine, ich sag mal, Süßweine gehören ja auch wenn sie nicht mehr von so vielen Leuten gekauft werden, aber immer noch auch zu den teuersten Weinen der Welt, ja. Also für Sauternes steht ja Château d'Yquem als das überragende Weingut und diese Weine kosten ja schnell mal mehrere hundert oder tausend Euro die Flasche.
Würde ich ja gerne mal probieren. Hast du das schon mal getrunken?
Ja, natürlich,
hast du das schon mal getrunken.
Ja, ja, ja. Also ich würde für so einen Wein nicht unbedingt mehrere hundert oder tausend Euro bezahlen, aber das sind schon tolle Weine und die halten sie. Also es gibt ja auch Flaschen, die haben sich über 100 oder 150 Jahre gehalten. Ja,
krass.
Und wenn du jetzt zum Beispiel zu Weil gehst, also Robert Weil, dann sind die teuersten Weine da ja auch die Trockenbeeren auslesen, ja, oder Beeren auslesen und auch die lange Zeit immer am höchsten bewerteten Weine und die sind auch teuer. Aber es sind halt dann auch, das sind einfach, also manchmal holen die ja dann aus einem Weinberg und der Robert Weil Weingut ist ja jetzt nicht ganz klein,
ja,
aber dann kriegen die einen Glasballon voll mit Trockenbeerenauslese und dann machen die da irgendwie ein paar Dutzend Flaschen von im Zweifelsfall, ja, und dann kosten die halt auch richtig Geld.
Na klar, ja, dafür sind die ja noch tagelang durch den Berg gekraxelt.
Ja, ja,
ja, ja. 120 Gramm Restzucker.
Mhm. Ja, okay.
Danke, Sven.
Ja, danke. Bei, sagen wir mal, vielleicht 8 Gramm Säure oder so, ne?
Mhm.
Ja. Ja. Das ist schon schön. Also ich finde, es ist, es gibt sehr aufdringliche Süßweine und gerade wenn sie mit Botrytis sind, kann es sein, also im Sauternes, finde ich, kommt es extrem stark auf den Jahrgang an, ob mir die Weine gefallen, persönlich jetzt gefallen oder nicht, weil da muss einfach Säure hinter sein. Bei Riesling ist das ja meistens der Fall tatsächlich bei uns hier und wahrscheinlich bin ich einfach daran gewöhnt, dass ein Süßwein einfach balanciert wird durch Säure und es gibt viele Jahre in Sauternes, wo das, oder eben in diesem Süden, Südwest Frankreich, wo das nicht so ganz der Fall ist, ja, wo dann so ein bisschen die Säure fehlt, weil es zu warm war und weil die Rebsorten dann nicht so viel Säure sozusagen zu bieten haben und dann ist es halt mehr süß und ein bisschen mehr pappig und mehr pilziger, aber das hier finde ich sehr schön.
Ja. Problem bei dem ist halt, der ist nicht Süßwein genug, als dass man ihn nicht einfach wegsaufen würde, ne?
Das stimmt.
Also sonst, wenn du dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, irgendwie ein Santo hinstellst, da nimmt dann jeder so ein bisschen Freude und dann ist auch gut. Aber hier will halt direkt jeder noch eine Flasche von haben.
Ja. Wirklich. Aber auch das ist wieder ein schöner Essensbegleiter. Also ich meine, tatsächlich ist da unten ja auch die Heimat der gestopften Enten, worüber man heute nicht mehr so
spricht,
reden will oder kann. Wobei ich ja jetzt eben, das Thema hatten wir aber schon, auch in eine in Deutschland erzeugte, biologisch ungestopfte Entenleber entdeckt habe, die eben auch ganz gut ist. Also das passt halt super, ne? Also mit dieses Entenfett, Entenleberfett zusammen mit dieser Form von französischem Süßwein ist halt genial. Aber Blauschimmelkäse funktioniert natürlich auch super, zum Beispiel, ne? Ja, und Lebkuchen.
Chat fragt, wie ist denn diese Happy Foie Gras?
Ich finde die gut. Also ich habe die.
Warum habe ich mir die nicht bestellt?
Ich weiß nicht, aber ich habe die. Ich habe im.
Warum habe ich mir die nicht bestellt?
Ich hatte im Januar ja dann für die traditionelle Dezemberrunde, an der du nicht teilnehmen wolltest, weil es halt über Zoom ging, hatte ich einen Kuchen gemacht aus Foie Gras. Das ist mit das Beste, was ich bisher so an.
Entschuldigung, du hast einen Kuchen aus Foie Gras gemacht?
Ja, genau. Ich habe einen Kuchen gemacht aus einem Boden aus Mandelgebäck sozusagen. Ja. Dann habe ich eine Foie Gras drüber gezogen und oben drüber habe ich aus Wien Santo sozusagen und Pistazien habe ich so einen Deckel gemacht sozusagen.
Das nächste Mal überredest du mich bitte trotzdem mitzumachen, auch wenn es mit Zoom ist, ne?
Ja. Und dazu ein Süßwein funktioniert halt extrem gut. Und also dafür habe ich Happy Foie Gras genommen. Und das hat sehr gut geschmeckt. Das war sehr gut. Das ist jetzt sozusagen keine, also sie haben sozusagen eine Methode entwickelt, so ein bisschen mehr Fett in diese Foie Gras zu bekommen, als natürlich vorhanden wäre. Aber alles, was sie sozusagen nutzen, auch das Fett, ist halt einfach sozusagen natürlich erzeugt und biologisch erzeugt und dafür sind keine Tiere gestopft worden. Es ist einfach ein anderer Produktionsprozess und es hat aber sehr gut funktioniert. Ja.
Sieht doch sehr geil aus. Warum habe ich mir das nicht bestellt?
Weiß ich nicht. Mach mal. Probier mal aus. Also ich finde, weil ich würde mir so eine gestopfte Entenleber tatsächlich nicht mehr kaufen, also schon lange nicht mehr. Und ich habe mal eine Zeit lang habe ich mal so eine spanische gehabt. Die fand ich aber auch nicht so gut. Aber das hier finde ich das lohnt sich. Das
welche will man denn da haben? Ente, Gans?
Mal alles. Naja, ich glaube, es lohnt sich eh nur, also jetzt bei den Versandkosten, weiß ich nicht, irgendwie mal alles auszuprobieren, glaube ich. Ja. Einmal alles im Schaf.
Can you make me one with everything? Kennst du das? Wo der Journalist, der Fernsehjournalist, der australische Fernsehreporter, dem Dalai Lama einen Dalai Lama-Witz erzählt und der Dalai Lama versteht den Witz nicht?
Nee, das kenne ich nicht.
Ja, geil. So, the Dalai Lama enters a pizza shop. Der Dalai Lama guckt dann, Pizza Shop? Und dann muss irgendein Typ muss ihm das dann übersetzen. Der Dalai Lama so, okay. Also, the Dalai Lama enters a pizza shop and says, can you make me one with everything? Und der Dalai Lama glotzt den halt nur an. So, also guckt ihn halt freundlich an. Und der Typ bricht halt vor dem Dalai Lama zusammen und sagt, I know this wouldn't work out. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Mir gerade so ein. Muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Wenn ich dran denke, tue ich das in die Shownotes. Aber ich werde nicht dran denken, weil ich vergessen habe, hier mitzuschreiben.
Okay. Ja. Ich werde jetzt noch mal kurz zu dem trockenen Weißwein zurückschwenken.
Das ist eine gute Idee. Ne?
Aber ich finde, das ist ein schöner Blick auf Madiron tatsächlich, weil es...
ich finde diesen Süßwein wirklich, wirklich spektakulär eigentlich, weil der nicht so süß ist.
Genau, weil er nicht so süß ist, aber eben trotzdem die Süße hat, die ein Süßwein haben sollte.
Und so eine
weil
er irgendwie rurale Nase
sehr schön balanciert ist und weil er halt auch... Ja, genau. Weil er halt auch dieses... im Prinzip das, was der trockene Weißwein anbietet, auch wieder aufgreift.
Mhm.
Ja, ist jetzt schwieriger nach dem Süßwein. Funktioniert nicht wirklich.
Aber gar nicht. Bah! Oh nee, ja. Das macht überhaupt keinen Spaß jetzt.
Nee, geht nicht. Nee, die anderen beiden Weine sind jetzt erstmal, kann man morgen weiter trinken.
Okay.
Ja, was ja auch nicht schlimm ist, aber.
Nee, ja, aber. Das schmeckt doch immer total billig, ne?
Ja.
Ja.
Ne?
Ja, dann haben wir es jetzt, ne?
Jetzt haben wir gar nicht viel zu Klobastee gesagt.
Warum nicht?
Ich weiß gar nicht. Ich fand das, also ich kenne jetzt den Winzer sozusagen nicht persönlich und insofern kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Also Philipp Mühr, ich hatte schon vor ein paar Jahren mal was über ihn gelesen, aber eben jetzt erst im letzten Monat die Weine probiert. Der kommt halt aus der Ecke und hat dann aber eben in Bordeaux studiert und länger da gearbeitet, ist dann irgendwann wieder nach Hause gekommen. Dann haben die halt eine total heruntergekommene Ruine sozusagen, also er und seine Frau irgendwie gekauft. Und wenn man auf die Seite geht, dann sieht man, dass man dort eben auch eine Gite mieten kann, also ein Ferienhaus mieten kann oder Ferienzimmer auch.
Das sind diese
kann.
Sachen, wo du dann immer diese Fotos schickst und so, ja, ja.
Ja, zum Beispiel. Genau, und dann haben sie halt erstmal ein bisschen was gepachtet und dann so nach und nach ein paar Parzellen sozusagen eine nach dem anderen gekauft. Mhm. Also ich glaube, dass man das da immer noch ganz gut machen kann, ja. Also dass man im Gegensatz zu diesen Hochpreisregionen dort eben noch Weinberge auch für einen recht kleinen Preis bekommt und dann sich so eine Existenz auch aufbauen kann. Aber das jetzt tatsächlich auch mit Corona-Krise und so dann für manch einen auch tatsächlich schwer ist, sich weiter zu vermarkten und die Weine zu verkaufen.
Mhm.
Auch.
Ja. Das wird halt auch immer schlimmer, ne? Also das fällt mir gerade so auf. Ich habe jetzt gerade mit so einer für Hornbach mit so einer Frau gesprochen, die hier so ein Coworking, so ein Makerspace eigentlich angefangen hat aufzubauen. Mhm. So eine kleine Schreinerei drin, kleines Modeatelier drin und. Und die hat halt genau in die Pandemie hinein gegründet sozusagen.
Mhm.
Und ja, die sitzt jetzt seit einem Jahr im Grunde auf dem Trockenen und es wird halt immer schlimmer. Ja,
Wahnsinn,
ich sehe so auch bei allem möglichen, was ich kenne, so an Einzelhandel und Gastro und sowas. Das war so das erste halbe Jahr, konnte man immer so sagen, so ja, ist halt scheiße, aber wird schon. Aber so mittlerweile wird das gar nicht mehr.
Ja, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie das für manche so aussehen mag, die echt seit November auf dem Trockenen sitzen oder seit März oder April.
Deutsche Brauerbund hat heute Zahlen rausgegeben. Die haben im ersten Quartal 33% weniger Bier verkauft als im letzten Jahr. Mhm. Und er sagte, wir haben halt eine Umfrage gemacht unter unseren Mitgliedern. 25% sehen ihre Existenz bedroht.
Mhm.
Und hinterher sagte, also ich habe ihn dann hinterher gefragt, also es war dann nicht mehr on-air, ich habe ihn dann hinterher gefragt, weil womit rechnen Sie denn jetzt? Also sehen wir dann da Konzentrationsprozesse, weil die Anlagen stehen ja noch, ne? Also wenn jetzt ein Viertel der Brauereien hops geht, da stehen ja immer noch die Sudkessel und sowas alles.
Ja.
Der sagte, ja, das wird Konzentration geben, da werden dann die noch Geld haben, werden sich dann billig einkaufen.
Bedienen. Ja, scheiße.
Mhm. Ja. Da habe ich auch gesagt, das heißt, wir kriegen dann irgendwann nur noch Becks bei McDonald's. Sagt er, ja, nee, ganz so wird es nicht sein. Übrigens mag ich Becks sehr gerne.
Okay.
Jetzt muss ich mal nachgucken, ob er vielleicht da arbeitet. Keine Ahnung. Ja. Naja, solange es nicht besser wird, machen wir weiter. Warte mal, sind wir überhaupt noch in der Drei-Wochen-Rhythmus?
Ja, doch. Ja? Fünfter, ne? Fünfter ist die nächste Sendung. Ich habe die heute angekündigt. Ah, ja. Und es gibt Cidre. Mhm. 3 Flaschen Cidre.
Sehr geil.
Und zwar einmal pur Birne aus verschiedenen Birnensorten, genau. Erkühlt dann Apfel, Apfel mit Kastanie. Huh. Ja. Und dann nochmal Birne mit Ingwer. Ja. Und das Ganze aus einem kleinen, also nicht ganz kleinen, aber handwerklich arbeitenden Betrieb aus der Südbretagne. Das meiste an Cidre kommt ja aus der Normandie.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch in der Bretagne Cidre und genau, ich glaube, das ist eine ganz schöne Frühlingssendung.
Frühlingsgefühle-Sendung.
Genau. Ja, also wir machen sozusagen im Mai nur Schaumwein, weil wir ja dann zum Sprintjubiläum dann Champagner machen. Und da bin ich auch schon durch sozusagen.
Ja.
Das Line-up steht, das wird auch dann schön. Ja.
Das waren die Flaschen für zumindest Mitte April. Bezugsquelle und noch ein paar Details findet ihr wie immer bei Christoph im Blog auf originalverkork.de. Ich sag danke Christoph, auch wenn er es nicht mehr hört wahrscheinlich. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und wie immer natürlich danke Wolf.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbo zum Beispiel, ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.